Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Meine Tochter hat mich soeben angerufen. Irgendein mieser Typ in der Bahn hat sie im Vorbeigehen angespuckt. Einfach so. So sehen manche Männer auf Mädchen herab. Mit diesem Zitat von Caroline Preisler, was sie auf X veröffentlicht hat, begrüße ich alle und Regula Stempfli zur neuen Folge, die Podcastin. Hi!
Hallo Isabel Rohner, das ist heavy, ein solches Zitat. Ich habe das auch gesehen und das macht mich immer fassungslos, wenn ich so etwas lese.
Und es ist die Realität. Es ist die Realität ganz vieler Mädchen, es ist die Realität vieler Frauen. Und weißt du, in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch bin ich wieder so in meine Zitate abgetaucht und habe nach was gesucht, was so diesen Frauenhass thematisieren kann, ne? Den wir in den letzten Tagen auch wieder verstärkt medial erlebt haben. Und ich bin auf mal wieder Germaine Greer gestoßen. Ne? Frauen haben keine Ahnung, wie sehr Männer sie hassen. Darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten.
Über die Germaine Greer oder über das Zitat?
Beides.
Aha, okay.
Wir unterhalten uns ja schon seit vielen Jahren. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht mal weg von diesem Zitat gleich Aphorismus hin zu Zitat sagen, was ist, was alltägliches Erleben ist und was ein sehr authentischer Ausdruck von, boah, ihr glaubt gar nicht, was mir heute passiert ist.
Ja, ja, das ist furchtbar. Aber ich möchte da drei Dinge dazu sagen. Erstens, ich habe wahnsinnig Mühe, eben, ihr habt keine Ahnung, wie sehr die Männer die Frauen hassen. Ich finde diese Kategorien wahnsinnig schwierig. Es ist eine universelle Kategorie, quasi als Strukturmerkmal, und das lässt nicht viel Hoffnung auf Gestaltung, auf Freiheit, auf Mut. Oder also wenn ich davon ausgehe, dass die Männer eigentlich grundsätzlich die Frauen hassen, muss ich echt sagen, das macht das Leben mit Männern so schwierig. Und ich habe genau dazu auch einen Artikel in der Ensuite geschrieben, habe mich natürlich da nicht vorbereitet jetzt. Ich finde diese Verallgemeinerung von Taten als quasi allgemeinmenschlich und das statt ein Menschenbild, ein fixes Menschenbild zu haben, ein fixes Männerbild zu haben, das lehne ich als Philosophin massiv ab, weil ich weiß, wenn du fixe Männerbilder hast oder fixe Frauenbilder, dann endest du immer in der Diktatur. Früher oder später. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das der Tochter passiert ist. Das ist eine Katastrophe, hat aber mit Berlin zu tun. Ich finde, die Verrohung von Berlin habe ich selber auch wieder erlebt. Es ist eine wahnsinnig dreckige Stadt geworden. Ich war jetzt schon länger nicht in Berlin, aber ich finde, Berlin als Stadt züchtet ein Klima, und zwar politisch gewollt von einem CDU-Bürgermeister und seinen linken Allianzen, oder I don't know what is going on. Aber Berlin finde ich als Stadt wirklich, ich war kurz zu Besuch, nicht wahnsinnig lebenswert. Also mir ist das einfach aufgefallen im Vergleich zu München. Also muss ich einfach sagen, in München, wenn dir da jemand dich anspuckt, dann reagieren die Menschen drumherum, oder? Also dann kannst du den Typen auch anzeigen.
Wie erklärst du dir das?
Wegen Berlin?
Nee, wegen München.
Nein, eben wegen Berlin. Ich erkläre es mir wegen Berlin.
Du meinst
von
das,
Anfang,
wie,
es ist eine Medienhauptstadt. Es ist, und da komme ich zu meinem dritten Punkt. Es ist medial, wird in den sozialen Medien und in den öffentlich-rechtlichen und in den Printmedien seit 2-3 Jahren so ein Hass durch Kategorisierungen in die Bevölkerung getragen, dass es unerträglich ist. Und glücklicherweise ist München nicht eine wahnsinnige Medienstadt. Oder? Also Berlin ist ähnlich wie Bern. Meine Heimatstadt Bern in der Schweiz. Bern ist ja auch so grässlich geworden mit den ganzen Pali-Fraktionen und Radikalisierungen. Also die spucken Menschen auch an, die nicht der Meinung sind, dass Israel ein neuer Nazistaat ist, sondern das Gegenteil, sich einsetzen gegen den Islamofaschismus und gegen die Islamogauchisme. Und deshalb diese Städte, die so, oder auch New York, stelle ich mir jetzt vor, ich war jetzt noch nicht da unter Mandami, aber das sind so Medienpolitstädte. Da arbeiten die meisten Menschen entweder in den Medien oder in der Politik. Die einzigen, die arbeiten, sind wahrscheinlich Migranten und Migrantinnen oder Unterschichten, also aus der ich stamme. Also die einzigen, die wirklich arbeiten. Und ich glaube, das macht etwas mit Städten, das macht was mit Menschen. Und da Berlin offensichtlich die Behörden, die Institutionen, die Polizei, die Jugendverbände, die Jugendlager und so weiter und so fort, überhaupt keinen Maßstab mehr haben, was ist anständig und was nicht, sondern sich sehr nihilistisch benehmen als Menschen, als Institutionen, hat eine riesige Auswirkung auf die Menschen. Das passiert dir in London nie. Also das Spucken, das passiert dir nur eben in Berlin.
Ich finde deine Erwiderung beeindruckend virtuos. Auch deine direkt, ich habe dazu drei Punkte. Ich habe natürlich direkt drei Punkte der Erwiderung. Ja. Punkt eins, das Problem der Verallgemeinerung.
Ja.
Ich glaube, dass uns das auf einen Abweg führt. Denn selbstverständlich verstehen wir alle, was damit gemeint ist, wenn eine Germaine Greer sagt, die Frauen haben keine Ahnung, wie sehr Männer sie hassen. Selbstverständlich verstehen wir alle, die das verstehen wollen, dass sie nicht alle, jede einzelne Frau auf dieser Welt meint und nicht jeden einzelnen Mann auf dieser Welt in jedem denkbaren Kontext. Und dennoch ist das richtig, was sie sagt.
Aber es ist wie wenn Amerikaner, ihr habt keine Ahnung, wie viel die Amerikaner, die, weiß auch nicht, irgendwen hassen, die Europäer hassen.
Oder wenn eine Münchnerin sagt, sowas passiert euch nur in Berlin. Auch das ist einfach eine Verallgemeinerung. Die,
das ist aber
die
ganz
natürlich
ein konkret,
nicht trägt.
Das ist ein konkreter,
ja,
da habe ich einen
aber
Zurückruf
stimmt trotzdem nicht,
mit einfach konkret, indem ich mein Erleben in den Städten Berlin und München hergebracht habe. Weißt du,
aber dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was. Ne?
Ja, aber
ich gebe den vielen Punkten recht. Ne?
Ja, aber weißt du, wieso ich mich da so wehre?
Aber nicht generell.
Ich wehre mich genau zu heute, was ist es, 24. März 2026, gegen die Aussage, ihr habt keine Ahnung oder die Frauen haben keine Ahnung, wie sehr sie Männer hassen. Ich wehre mich deshalb gegen diese Aussage, weil sie uns entpolitisiert. Weil sie uns, und damit meine ich die Bürger und Bürgerinnen und vor allem auch die Frauen, mit Hass umzugehen, ist eigentlich in der Demokratie so, habe ich wenig Instrumente, um dagegen vorzugehen. Mit Hass, also auf Menschen, die hassen, die kannst du vielleicht in die Psychiatrie einsperren. Oder ich weiß nicht, das sind persönliche Eigenschaften, persönliche, das ist eine Emotionalisierung eines strukturellen politischen Diskurses. Es gibt einen Frauenhass, würde ich zum Beispiel sagen, der ist medial enorm getrieben durch eine Pornografisierung des Alltags und durch eine nihilistische Weltanschauung, die unglaublich durch die digitale Revolution an Boden gewonnen hat. So würde ich es sagen. Wenn ich aber mit bestimmten Menschenkategorien oder Geschlechtskategorien argumentiere und eben Emotionen charakterisiere, dass diese quasi Vernichtungsfantasien bringen, dann ist es extrem schwer, dagegen vorzugehen. Das Anspucken habe ich ganz klar erklärt. Es gibt keinen Anstand mehr. Es gibt diese Junge
nicht nur eine Frage
oder dieser
des
Mann.
Anstandes. Das ist nicht nur eine Frage des
auch.
Anstandes. Heute stand ich an der Bushaltestelle im furchtbar dreckigen Berlin, da gebe ich dir völlig recht, im furchtbar dreckigen Kreuzberg. Es ist in den letzten 5 Jahren wirklich massiv schlimmer geworden.
Ja, ja, das ist wirklich
und ich sehe, es wirklich war heute Morgen passiert, ein Mann, der ganz offenkundig auf dem Weg zur Arbeit war, geht auf der Straße, auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang, trägt große, weißt du, diese In-Kopfhörer, die jeden Sound Umwelt einfach wegfiltern. Er ist völlig in seiner Blase. Und dann macht er Folgendes, und es ist wirklich wahr, heute passiert. Erst spuckt er aus auf den Gehsteig und dann rotzt er erst durchs linke Nasenloch und dann durchs rechte Nasenloch ebenfalls auf den Gehsteig. Das war ein Mensch, der von bei mir ist ja die SPD-Parteizentrale, aber das ist was anderes, dazu kommen wir später noch. Das ist Anstand. Wenn ein Mann ein Mädchen anspuckt in der Bahn, im öffentlichen Raum, dann geht es nicht um Anstand. Dann geht es um Verachtung, dann geht es um Machtdemonstration.
Es geht darum, dass es keinen Menschen gibt, der dieser Person jemals Grenzen gesetzt hat, den einsperrt, den verklagt. Anspucken ist tatsächlich ein Straftatbestand. Es gibt niemand, der ihn in die Schranken geworfen hat.
Du meinst im Umfeld auch, wenn die Leute das mitbekommen?
Ja, klar.
Da fehlt der Anstand.
Nein, und überhaupt, und ich glaube tatsächlich, also wir könnten, wenn wir uns wirklich aufs Glatteis begeben würden, was wir definitiv nicht tun, aber wir könnten, wenn wir eine Beschreibung dieses Mannes hätten, genau sagen, woher dieser Mann auch kommt, wessen Sozialisation er jahrelang, jahrzehntelang ausgesetzt ist. Dass er sich das wagt. Es ist ja nicht nur seine Emotion der totalen Verachtung, sondern es ist, er kann es, er tut es. Und da ist ja die Hemmschwelle durchbrochen. Das ist ein Zivilisationsbruch. Und dagegen argumentiere ich, nicht mit Männern und Frauen, sondern ich argumentiere mit einem Zivilisationsbruch, der von Medien und Politik in den letzten 10 Jahren und den digitalen Medien natürlich auch vorangetrieben wurde. Und wirklich mit Zivilisationsbruch, das meine ich ganz ernst, sehr verehrte Damen und Herren, wirklich ganz, ganz ernst, Isabel Rohner. Der Zivilisationsbruch besteht darin, dass du das Niedrigste von Menschsein in die Öffentlichkeit trägst. Es ist ein Zeichen von Zivilisation, wenn du eine Trennung hast zwischen öffentlich und privat. Es gibt eine Toilette, dort verrichtest du das Geschäft. Es gibt ein Taschentuch, dort schnäuzt du dir die Nase und so weiter und so fort. Und das wurde alles in den letzten 10 Jahren über den Haufen geworfen. Nicht zuletzt aufgrund auch von meinem Kultur, meinem Milieu, das es wahnsinnig cool gefunden hat, jeden bürgerlichen Anstand, nette Kleidung, nicht immer das Duzen, also quasi diese altmodischen Wege, über den Haufen geworfen hat. Und das fällt, also da habe ich die Assoziation von die Welt von gestern vor dem Ersten Weltkrieg. Also diese Bürgerliche, diese Bourgeoisie, dieses alles. Und dann das Beobachten nach dem Ersten, also schon im Ersten Weltkrieg, dann nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenkriegszeit, die ja gerade in Berlin so gehypt wird. Dabei war es eine unendliche Armut. Es war eine unendliche Prostitutionskultur. Es war furchtbar für die meisten Menschen und für die schlägt mein Herz. Und die meisten Frauen, für die schlägt mein Herz. Nicht für die Elite, die Kulturelite.
Aber dieser,
und das wird seit 10 Jahren in der Popkultur absolut gepusht. Und das ist natürlich, dass es sich dann auch auf der Straße manifestiert.
Ja, ich glaube nur, es ist falsch, hier die Kategorie Geschlecht tatsächlich rauszunehmen, weil dieser Zivilisationsbruch, der betrifft Frauen und Männer eben nicht gleich.
Ja, absolut. Es betrifft ihn nicht gleich. Absolut, absolut. Es betrifft vor allem und zuerst Linie Mädchen und Frauen, sehen wir ja in Afghanistan.
Die Auswirkungen.
Aber ich finde, wenn du
die
sagst bei uns...
Aber natürlich, es sind...
Wenn Männer Frauen hassen, wie dagegen vorgehen? Wie gesagt, ich habe dir so viele Argumente gebracht. Hass ist ein emotionales, ist eine Emotion, gegen die kannst du politisch nicht vorgehen.
Punkt. Nein, und Hass ist... Aber weißt du, da glaube ich, hat sich etwas verändert. Wir verstehen, was gemeint ist, wenn Jermaine Greer sagt, Frauen haben keine Ahnung, wie sehr Männer die Frauen hassen. Wir verstehen aber wir können es problematisieren durch einen neuen Diskurs,
Ich mag übrigens Jermaine Greer nicht, nur um unter alte Diskussion.
Ich mag dir, das Gespräch haben wir schon geführt.
Ja, eben, will ich auch
das
nicht
haben
führen.
Das haben wir schon geführt. Wir haben ja heute einen anderen Kontext. Und wir werden ja seit einigen Jahren immer wieder konfrontiert mit da und da und da geschieht Hass. Oder es gibt in Deutschland Meldestellen für Hass, also unter der Strafbarkeitsgrenze Vorkommnisse, ne, des Hasses. Gibt es in Berlin mehrere, gibt es in Nordrhein-Westfalen, auch darüber haben wir schon gesprochen. Also dieses Hass als, was ist das eigentlich, als neues Konzept. Und ich glaube, das verändert die Bewertung von Aussagen aus den 70ern, die sich um Hass drehen. Dabei sind es Beschreibungen einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Und selbstverständlich, also wir wollen jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen zu sagen, naja, also das Patriarchat ist irgendwie eine Erfindung und wir müssen wegkommen von Geschlechterkategorien, worauf ja das Patriarchat beruht. Ne? Ich glaube, das ist es nicht. Aber sorry.
Also wir sind im Westen. Also ich möchte einfach, ich mag diese Maßstäbe, alles über denselben Kamm zu scheren. Das geht nicht, Isabel Rohner. Ich finde das wichtig. Wir leben im Westen im Paradies als Frauen. Es gibt zu keiner Zeit, nie und nimmer in der Geschichte, Länder, Orte, die Frauen wie dir und mir, den Mädchen überhaupt, so viel Freiraum ermöglichen wie der Westen. Also Europa, die USA und dann noch die anderen liberalen Demokratien, die einigermaßen funktionieren. Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Yes.
Wenn wir gleichzeitig dann kommen und sagen, eben, alle Männer hassen alle Frauen. Ich weiß, dass du es so nicht sagst.
Ich zitiere einen Satz von 1970. In einer Zeit, als in der Schweiz, du weißt es sehr, weil du hast es noch erlebt, Frauen nicht wählen durften.
Ich war Kind.
Ja, natürlich, du warst ein ganz junges Kind.
Nein, aber ich möchte nicht, nein, egal. Ich sag dir, es ist viel wichtiger zu sehen.
Und ich würde es trotzdem auch heute noch verstehen.
Ja,
weißt du?
Eben.
Natürlich.
Also wir haben
die,
jetzt schon
die Taliban handeln nicht so, weil sie... Ja, aber die Taliban handeln nicht so, weil sie Frauen so toll finden.
Nein, die Taliban handeln so, die haben einen ausgeprägten Frauenhass, weil sie einer ausgeprägten frauenhasserischen Religion und Kult, einem Todeskult anhängen.
Selbstverständlich.
Oder? Und das ist im Westen noch nicht so weit. Wir sind zwar dank dem Nihilismus, den ich sehr gut beschrieben habe in meinen vier Punkten, schon auf dem Weg dazu. Ich möchte schnell etwas in dem Zusammenhang sagen. Das zeigt es ja. Die Kriminalstatistik des Bundes. Das Bundesamt für Statistik, ist das jetzt Schweiz oder ist das? Ja, das ist in der Schweiz. Hat Diebstähle und Cyberkriminalität, die sind leicht rückgängig gewesen in der Schweiz. Dafür sind die Gewalttaten, die Vergewaltigung, die sexuelle Gewalt massiv angestiegen. Und es ist ganz wichtig, diese Zahlen mal zu sehen. Jetzt kommen diese Hetz- und Hassstellen, Meldestellen und sagen, ja, das haben wir. Dabei ist es ganz klar, dass ein Anteil, wenn du einen Anteil von Männern, da kannst du jetzt sagen, von Männern hast, aus Kulturen, die erzogen worden sind, Frauen zu hassen, ist es ganz klar, dass sie das nicht einfach aufgeben werden, nur weil sie von den Sozialämtern und den Sozialfrauen betreut werden, oder? Mhm. Also ich finde genau diese sexuelle Gewalt, und dann können wir über den Elefanten im Raum reden, also was ja in den letzten 10 Tagen gelaufen ist mit der Cyberkriminalität oder eben der Gewalt im Nahraum. Wir haben über Colleen Fernandez und den Ulmen zwei Schauspieler, eine Schauspielerin und ein Schauspieler. Isabel Rohner und Regula Stempfli haben vor, in der letzten die Podcastin unbedingt nachhören, den schrecklichen, furchtbaren Fall politischer Korrektheit gegenüber einen massiven Vergewaltigungen in einem Jugendzentrum erzählt.
In Neukölln, ja.
In Neukölln. Mhm. Eben.
In Berlin.
In Berlin. Und jetzt kam auch gerade wieder die massive Vergewaltigung einer 14-Jährigen durch Afghanen Afghanen oder was waren Iraker. Einfach diese Gruppenbildung, diese Jugendbanden, von denen wir ja immer wieder hören. Und die Vergewaltigung wurde ja nicht angezeigt vom Jugendzentrum, weil die Leitung bis in die höchste Ebene der SPD nicht wieder diese antimuslimischen, anti-islamischen...
Der Linken in diesem Fall.
Ah, das war der Linken, okay. Ja. Schüren wollten. Oder? Also diese Gefühle. Das war politische, also sexuelle Gewalt gilt nichts mehr, Vergewaltigung gilt nichts, wenn es sich um nicht weiße Beteiligte handelt. Das ist sowas von rassistisch. Mhm. Das ist sowas von nicht Rechtsstaat. Haben wir besprochen in der letzten Podcastin. Jetzt ist passiert, Colleen Fernandez, eine bekannte Schauspielerin aus dem Traumschiff, kenne ich sie, ist an die Öffentlichkeit mit einem großen Spiegelartikel, nachdem sie 2 Tage vorher im Kölner Treff war und das schon angesprochen hat. Sie wurde offensichtlich jahrelang im digitalen Bereich quasi, wie sie sagt, Anführungszeichen, virtuell vergewaltigt. Also ihr Körper wurde genommen, sie wurde ausgezogen, also Cybercrime. Es wurde so getan, als hätte sie Sex, also mit ihrem Kopf drüber. Das ist alles möglich, nicht nur mit der KI, auch ganz normalem Photoshop. Diese Porno, diese Rache-Pornos oder die Pornos von Freundinnen, von ganz normalen Frauen, die überall im Netz millionenfach verteilt werden. Das ist furchtbar. Das ist eine Entkörperlichung. Also damit wird dir dein Körper, deine Identität, deine Biologie genommen. Und sie ist damit an die Öffentlichkeit. Und jetzt solidarisieren sich natürlich alle mit ihr, das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ich finde es aber erstens strafrechtlich wahnsinnig problematisch, wenn du ein ongoing Strafuntersuchung hast, oder sie hat erst gerade Anzeige erstattet in Spanien, offensichtlich. Ihr Argument war, weil es in Deutschland dagegen gegen diese Cyberkriminalität keine guten Gesetze gibt. Spanien ist da viel krasser. Aber es ist ein laufendes Verfahren. Und ich finde das wahnsinnig problematisch, wenn diese ganze Mediengeschichte, also ich hätte es ihr so nicht empfohlen. Sie hat argumentiert, die Scham muss die Seite wechseln, wie wir es seit Giselle Pellico kennen. Alles wichtig, alles gut soweit oder alles furchtbar soweit. Jetzt solidarisieren sich aber, jetzt wird daraus eine absolute politische Kampagne gemacht. Mhm. Und zwar von den Kreisen, die sonst die Biologie, den Körper ja als Sprechakt definieren. Beispielsweise, oder? Also es sind alles dieselben Frauen und Prominenten, die sich jetzt sofort auf diese Schauspielerin stürzen, die kein Wort, keine Solidarisierung mit der 16-Jährigen oder der 14-Jährigen, die vergewaltigt wurde, die kein Wort zu den Massenvergewaltigungen am 7. Oktober 2023 durch die Hamas sich solidarisiert und jedes Jahr Jahr daran erinnern oder alle halbe Jahre, die sich nie wirklich auch für die Geiseln, die sexuell massiv misshandelt wurden, eingesetzt haben. Aber jetzt für eine Schauspielerin mitten in ein Verfahren von zwei sehr bekannten Menschen sich jetzt nicht nur solidarisieren, sondern ganz spontan am Samstag auch eine Demonstration machen und massive Freiheitsbeschränkungen fordern aufgrund dieses Falles. Und das sieht für mich dann wie eine orchestrierte Pressekampagne und Medienkampagne aus, die übrigens auch gleichzeitig fällt in die Hass- und Hetz- und Meldestellen, wie ich sie immer nenne, deren Budget, deren Geld jetzt gestrichen werden soll. Oder all die NGOs, die kriegen ja wahnsinnig viel Geld. Isabel Rohner, ich habe das neueste Beispiel, Radikale Töchter, zwei Künstlerinnen, die da Weiterbildung machen, die haben 120.000 Euro pro Jahr gekriegt. Stell dir vor, dieses Geld wäre an die Frauenhäuser gegangen.
Über den Topf von...
Von wem?
Über den Topf von Demokratie stärken oder was war das?
Ja, Demokratie leben. Ja. Also
genau, es gibt wenn ja so Unterformen,
gerne.
Ergänze ich dazu mal noch ein bisschen was. Also ich nehme das auch so wahr wie du. Mehrere Dinge können gleichzeitig wahr sein. Ne?
Genau.
Also Colleen Fernandez engagiert sich seit vielen Jahren. Und versucht seit vielen Jahren, das, was ihr passiert, öffentlich zu machen und spricht es auch und sprach es auch schon mehrfach auch in der Vergangenheit an. Ne?
Ja.
Und auch ihre Hilflosigkeit, die sie erfährt. Und trotzdem ist es gleichzeitig wahr und ich empfinde das auch so, dass jetzt, was gerade entsteht, was potenziell genutzt werden kann für eine Richtung der Gesetzgebung, die kontraproduktiv ist, die schädlich ist und die auch potenziell Grundrechte beeinträchtigen kann. Ich sage kann, weil ich habe bis heute keinen Gesetzesentwurf oder Referentenentwurf gesehen. Ne? Aber die Zeit, dieses parallele Vorgehen, das finde ich auch, macht mich ein bisschen misstrauisch, muss ich gestehen.
Was ich wirklich furchtbar finde, weil als ich den Spiegelartikel gelesen habe, diese Geschichte ist so furchtbar, oder? Du hast seit 10 Jahren wirst du mit Pornofakes online pornografisiert, dir wird die Identität geklaut. Es ist wirklich absolut schrecklich, oder? Du hast Panikattacken, das ist etwas, was vom Schlimmsten, was dir passieren kann.
Und dann realisierst du,
also du versuchst, du machst alles Strafanzeige, du findest den Urheber nicht und so. Und dann musst du offensichtlich, so wie es im Text steht, realisieren, es war dein Ehemann oder dein Partner, dein Liebhaber.
Im Inner Circle deines Schutzraums.
Im innersten Bereich, genau. Also ist es ganz klar eine wahnsinnig dysfunktionale Beziehung. Also es ist der absolute Horror. Die haben noch gemeinsam ein Kind. Und eben das so in die Öffentlichkeit, finde ich, ja, ist wichtig, die Scham muss die Seite wechseln und so. Fürs gemeinsame Kind ist es wahrscheinlich. Also ich finde alle diese Überschreitungen von persönlich und öffentlich, und da sind wir uns oft nicht einig. Aber ich glaube, genau diese Unterscheidung zwischen persönlich und öffentlich wäre so wichtig, weil jetzt, was jetzt passiert ist, es wird eine private Geschichte so politisiert und öffentlich gemacht, dass es wiederum in den Gesetzeskorpus dann Gesetze vielleicht gibt, vielleicht, wir wissen es ja noch nicht, aber die Diskussion läuft so, die dann quasi unsere Privatrechte nehmen, wie beim Selbstbestimmungsgesetz.
Genau, und wo so, das ist genau die Gefahr, die ich auch sehe, dass es so ein Hype gibt, tut was, dann wird was getan und die Aufmerksamkeit zu gucken, was wird da eigentlich getan, ist weg. Weil das Gesetz einen ganz tollen Namen haben wird. Na, die Gefahr sehe ich. Und ich sage nochmal, es ist eine Gefahr, ich habe noch nichts gesehen. Aber ich will noch eine Einordnung machen. Wir hatten vor 10 Tagen, würde ich mal sagen, war dieses große Interview der Bundesbildungs-, Familien- und Frauenministerin Prien. in der Welt am Sonntag. Und in diesem Interview hat sie angekündigt, dieses Förderprogramm Demokratie leben grundlegend neu auszurichten. Dieses Förderprogramm gibt es schon ganz lange, seit 2015. Und 2015 ging das an den Staat und ist eben an ihrem Ministerium, früher am Familienministerium, heute an, ist ja Bildung mit Familie zusammen, angedockt und wird von dort verwaltet und vergeben. 2015 ging dieses Programm an den Staat mit jährlich 40 Millionen Euro.
Wow.
Das ist irre viel.
Wow.
Das ist damals schon wahnsinnig viel gewesen.
Wow.
Inzwischen liegt das jährliche Budget bei 182 Millionen Euro.
Wow.
Na, innerhalb von 10 Jahren.
Vielen Dank
mal,
für diese Information.
Eben,
wow.
Na, also, ja. Wahnsinnsaufwuchs, ne? Vervierenhalbfach. Und sie hat angekündigt etwas, wo ich nur applaudieren kann. Also das ist ganz, also das
ja,
ist
schade,
auch das.
Schade, hat sie es angekündigt und nicht einfach gemacht. Das ist
ja,
das Problem.
Ja, und auch das, ne, es ist Ankündigen im Rahmen eines Interviews. Es ist nichts,
ja, das ist so
bla.
Dumm. Ja.
Also, was hat sie angekündigt? Sie will es grundlegend neu ausrichten. Ein bisschen wird auch gekürzt, aber das ist marginal, ehrlich gesagt.
Schade.
Im Umfang paar Millionen, aber das bei 182 Millionen.
Ja,
also man könnte irre viel machen.
Ja, ja.
Und ich finde deinen Hinweis auf Frauenhäuser eben genau richtig.
Ja.
Und das, was sie vorhat, geht eventuell so ein bisschen in die Richtung. Also sie will deutlich, also sie will weniger NGOs fördern, also NGO sowieso, ne? Alle,
das
die ich kenne,
noch
machen
Vogel,
sich da immer, immer lustig. Non-Governmental Organization, also das sind meistens Organisationen, die ausschließlich von Governmental Finance leben. Also wenn etwas, also die eigentlich müssen sie GO heißen, GOs, nicht NGOs.
Mhm.
Also keine NGOs und Stiftungen sollen weit weniger gefördert werden, ne? Dafür mehr Institutionen, die lokal verankert sind. Und sie nennt die Freiwilligen Feuerwehren, sie nennt Berufsschulen, sie nennt Sportvereine.
Ja, die Vereine
und,
überhaupt. Also, weißt
und
du, auch
das,
die Sprachvereine, also all diese Theatergruppen, also all das, was mir als Unterschichtsmädchen geholfen hat, oder,
ja.
Ist eben, ich bin über die Vereine und Verbände, wo mir eben Leute gesagt haben, ach komm doch damit, habe ich Karriere gemacht. Das ist, weil da machst du ein Netzwerk. Und
prinzipiell
ja
muss ich aber schon sagen, das ist viel Geld und bestimmt sehr gut angelegt wäre es schlicht und ergreifend im Bildungssystem und im Ganztagsschulsystem, im Ganztagsbetreuungssystem. Ne?
Ja,
oder wo du all das
die Toiletten
andocken kann.
Putzen und wieder instand setzen oder also den Ländern geben das
ja,
Geld.
Ja, also dieser Trend, dass ein Ministerium oder eine Regierung freie Mittel hat, um zu fördern. Ne? Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, ist einfach hochproblematisch. Es ist wirklich hochproblematisch.
Ja.
Ne? Weil je nachdem, wer darüber entscheidet, auch die Adressaten ausgewählt werden. Und das ist schwierig.
Ja.
Warum? Aber noch ein Satz.
Ja, aber es ist schön, dass du die angeordnet hast. Also
diese NGOs und Stiftungen. Also da genannt zu erwarten ist eben auch, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung weniger Geld bekommt, zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Und das ist ja genau so ein Beispiel einer GO, die über ihre Arbeit eine Meldestelle, ne? Finanzieren und was passiert
auch
eben?
Liste der Antifeministinnen publizieren. Dann
ja, und das ist dann eben wieder der Cobra-Effekt, ne?
Mhm.
Der berühmte Cobra-Effekt, ich habe ihn schon mal erklärt. Wenn solche Meldestellen gewissen Fokus haben und immer geht es um Vorkommnisse unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ne?
Mhm.
Wo Menschen sagen, naja, also was ist unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sind erlaubte Dinge. Ne?
Ja.
Aber da werden jetzt Dinge gesammelt, jeweils unter einer Überschrift. Eben bei der Amadeo-Antonio Stiftung sind es sogenannte antifeministische Vorkommnisse. Gibt es Meldestellen in Nordrhein-Westfalen gegen antimuslimischem Rassismus? Ne? Die suchen das und finden das natürlich auch, weil im Finden ihre Stellen dranhängen und ihre eigene Daseinsberechtigung. Und das ist hochproblematisch.
Mhm. und wie. Und das hängt natürlich mit der Akademisierung unserer Bildungslandschaft zusammen. Oder? Also die arbeiten alle nicht, die haben alle keinen, die haben alle, die wollen
alle. Kriegen aber viel Geld.
Genau. Genau, yes. Die kannst du irgendwie sonst, die wurden auch so ausgebildet, die haben auch, das ist eben die Elite, ich denke immer an die chinesische Revolution, das ist genau, die fand nur statt, also die über 1000 Jahre chinesisches Kaiserreich stürzte nur, weil zu viele Beamten ausgebildet wurden, die nicht mehr runtergebracht werden konnten. Und die haben dann rebelliert. Es ist ja immer die Elite und das passiert ja jetzt. Also, alles ziemlich ungute Entwicklung. Ich fand das Interview wirklich sehr problematisch. Ich hasse Ankündigungen, weil sich die Politikerinnen und Politiker durch Ankündigungen die Instrumente aus der Hand nehmen. Also es ist sowas von dumm, ihr Ministerium. Für was ist sie eigentlich Ministerin? Sie ist Ministerin, um ganz klar zu sagen, das wird gestrichen, oder respektive ich bringe das jetzt vor das Parlament, oder das ist in unserem Regierungsprogramm und. Man gibt keine Interviews, wo man etwas ankündigt. Vielleicht hat sie das aber mit Absicht gemacht, weil sie gar nichts streichen will. Also da bin ich auch nicht sicher, oder? Also ich war auf jeden Fall sehr
sauer. Und weißt du, dass der beliebteste Politiker in Deutschland ist ja Boris Pistorius, der maximal unsichtbar ist.
Ja.
Der gibt im Vergleich wenige Interviews.
Ja,
hat echt Probleme in seinem Ministerium, aber er ist auch auf den sozialen Medien, also mir
nicht präsent,
Nein. Naja. Und ich sage, es verändert sich auch da was. Es verändert sich was. Und wir sprechen gleich noch über die Wahl in Rheinland-Pfalz.
Nein, aber machen wir doch gerade jetzt, weil das passt. Wir sind jetzt in der deutschen Innenpolitik, nachdem wir schnell die universellen Kategorien mit den universellen Kategorien aufgeräumt haben und das Geschlecht mal einfach so stehen lassen. Aber wir sind uns einig, eben in dem großen Schmerz und das große Mitgefühl für diese furchtbare Geschichte. Wir sind uns auch einig, das ist sicher, hat sicher auch strukturelle Merkmale. Wir sind uns aber auch einig, wenn daraus jetzt eine politische Kampagne gemacht wird, und zwar von den von mir aus gesehen politisch wirklich unguten Kräften, die ich als unfreie Kräfte kennzeichne, dann ist es ganz schlecht. Also, aber kommen wir jetzt zu den Wahlen. Wir haben ja schon Baden-Württemberg so toll erklärt gekriegt von Isabel Rohner. Du hast das Wort.
Ja, du, letzten Sonntag hatten wir die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und auch da ging sie so aus, wie von mir prognostiziert. Ne? Und es wurde zu einem Debakel für die SPD, die fast 10 Prozentpunkte verloren hat.
Ja.
Zwar hat die immer noch, kam die
27
immer noch auf 25,9, aber minus 9,8 und das sind 10 Prozentpunkte, das ist fast ein Drittel.
Yes.
Fast ein Drittel der Wählerstimmen, die da flöten gegangen ist.
Mir blutet das Herz,
Und was die geschafft haben, kann man schon sagen, ne? Also immerhin haben sie 25,9% geholt. Welcher Landesverband wird das noch schaffen? Der SPD, mir fällt kein anderer ein, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht Saarland.
Saarland.
Aber
NRW war auch immer noch hoch. Ja.
Eben. Ja, schon lang nicht mehr.
Ah, okay.
Nicht mehr. Aber das hat eben ganz viel damit zu tun, wieder Realität gewinnt über Ideologie.
Mhm.
Auch das ein Beispiel dafür. Und das kam vom Landesverband in Rheinland-Pfalz, der SPD, kam das ganz vehement, dass die gesagt haben, die Bundes-SPD schadet uns.
Ah.
Und es gibt so in der Politikwissenschaft ja dieses Raster, wo man sagt, wenn ein Bundestrend schlecht ist einer Partei, kann ein guter Landesverband maximal 10 Prozentpunkte mehr holen als der Bundestrend. Und genau, also die sind da genau so reingekommen. Ne?
Ja, genau.
Und das ist schon ganz interessant. Und ich fand es am Sonntag hochinteressant und auch traurig und entlarvend, wie hilflos die Bundes-SPD darauf reagiert hat und was da für Stellungnahmen kamen und wirklich tragisch.
Ich fand das nicht hilflos, ich fand das total arrogant. Die sind tatsächlich wie der Habeck, quasi die, ich weiß genau, wie diese Diskussionen ablaufen. Ich bin aus diesem Milieu. Ich weiß genau, wie es läuft. Da wird einfach, ja, also pff, die Kampagne, also und who cares about Reinhard Pfanz, oder? Also das ist Berlin, ist sehr entscheidend. Ja, Reinhard, lass mich mal, schlag mich nicht. Nein, ich beschreibe ganz kurz, wie das in diesen Milieus abgeht, oder? Ja, eine Wahlniederlage war zu erwarten, aber immerhin, es sind noch 25%. Und dann kommt die geniale Einsicht, ja, wir sind einfach viel zu wenig links gegenüber der dominanten CDU/CSU. So geht das nicht weiter. Wir müssen viel radikaler vorgehen. Auch diese ganze Israel-Frage, die müssen wir radikal durchziehen. Schaut nach Frankreich, da gewinnen die Islamo-Gauchist gegen die Rechtsextremen. Oder Frankreich ist wird wahrscheinlich beim nächsten Präsidentschaftswahlkampf hast du auf der einen Seite Le Pens Partei und auf der anderen die Islamo-Gauchisten, ich habe jetzt gerade den Typennamen verdrängt und vergessen. Es ist Mélenchon? Eine Katastrophe. Ja, Mélenchon, merci. Und da siehst du diese totalitäre Polarisierung, die auch durch die Medien eben getrieben wird. Und ich eben in diesem Milieu, ich fand das nicht hilflos, ich fand das sowas von arrogant. Weil die Parteielite der SPD, die machen weiter wie bisher. Sorry, die haben in den letzten 10 Jahren sind sie zu einer lokalen Schrumpfpartei abgemagert, haben aber nichts verändert. Das ist ja das Krasse.
Vor 20 Jahren hatten sie noch 34%.
Die sterben lieber, als dass sie irgendwas ändern. Das war schon unter Scholz so.
Also ich fand es schon entlarvend, wenn von der Parteispitze insbesondere vom Generalsekretär kam, was muss denn da jetzt mal gemacht werden? Wir müssen in die Offensive. Wir brauchen neue Narrative. Na, und wir müssen Narrative besser erklären. Also eigentlich war es, die Wähler waren zu doof. Aber das ist eben nicht so.
Das ist arrogant. Ja, die Wähler und Wählerinnen sind zu dumm, um zu sehen, wie genial sie sind. Also dieser Generalsekretär war bei Lanz und er konnte nicht mal die geringsten Prozentsätze des Bürgergelds. Der hatte keine Ahnung des ganzen Sozialetats, den er so mit schönen Narrativen verteidigt hat. Er sah sowas von flach und völlig ungebildet aus, weil er keine Ahnung hat vom realen Leben oder von den Wählern und den Wählerinnen. Und das fand ich eben so arrogant. Ja. Das war ja aber auch bei Habeck. Wir haben so ein gutes Programm offeriert und niemand will uns. Das ist eine Katastrophe.
Also, ja, also ich sage es gerne nochmal, ich sage es immer wieder, wir haben es auch letztes Mal gesagt, ich wünsche mir eine starke Sozialdemokratie für Deutschland. Ich wünsche mir auch gute Grüne, starke Grüne für Deutschland. Ich wünsche mir auch eine funktionierende Linke. Ne? Ich habe eine große Sehnsucht nach einer wirklichen liberalen Partei. Für Bürgerrechte, für Meinungsfreiheit.
Wir sind im Zeitalter der Narrative und die Wähler und Wählerinnen entscheiden.
Und die
10%-Punkte, die SPD verloren hat, die findest du dann bei der AfD. Oder die AfD ist 20%, das ist wahnsinnig, oder? Und irgendwo werden die Stimmen gekommen sein. Und die werden nicht, weißt du, wenn die SPD sich an die Linken, da gibt es ja schon die Linken, sind ja nicht mal im Parlament mehr vertreten in Rheinland-Pfalz.
Ja, da gibt's keine Wählerschaft, ne? Die sind rausgeflogen. Also eigentlich liegt alles da, guckt man sich die Zahlen an, könnte die SPD schon verstehen, wo der Weg wäre. Also,
womit wir bei der zweiten Partei noch schnell werden, bei der FDP. Auch der Dürr, oder? Also der Selbstbestimmungsgesetz mit dem Marco Buschmann, diese genialen Köpfe und dass er sich an die Spitze der FDP, jetzt ist er endlich weg, oder? Also auch der hätte schon spätestens nach Baden-Württemberg merken können, dass so wie er die FDP führt und die Frauen, die wirklich guten Frauen wie Teuteberg oder so, nicht an die Macht lässt, oder? So geht es nicht weiter. Und dann diese unsägliche, abgrundtiefe Doofheit, den Lindner einzuladen in Hart aber fair, um das Versagen der FDP zu erklären. Das ist auch so arrogant, da denke ich immer, was denken sich eigentlich diese Politiker und Politikerinnen. Also vor allem Politiker. Die denken sich, wirklich arrogant.
Ich wüsste, was meine Oma darauf antworten würde, aber das sage ich jetzt nicht. Aber es war tatsächlich so, ne? SPD, Grüne und FDP haben verloren. Ja. CDU hat ein bisschen gewonnen, also 3,3% Punkte. Und die AfD hat sich schlicht mal verdoppelt. Worüber ich wahnsinnig gern mit dir sprechen würde, ist das Wahlverhalten der Jungen. Weil das macht mir Sorgen.
Also erzähl mir.
Ich hab zwei Zahlen mitgebracht. Einmal Infratest, DIMAP für die ARD. Die haben sich angeguckt, warum die sich nicht einfach dieselben Raster angucken können. Ich verstehe es nicht. Aber okay, also Infratest, die Map für die ARD hat sich angeguckt. Verhalten der jungen Wählerinnen und Wähler, leider nicht aufgegliedert nach Geschlecht, von 18 bis 25 Jahre. Da ist AfD die stärkste Kraft. 21% haben die gewählt. 19% haben die SPD gewählt, die ist da zweitstärkste Kraft, und 16% die Linke. Guckt man jetzt bei den Daten der Forschungsgruppe Wahlen für ZDF, gibt es einen Unterschied. Und zwar AfD genauso 21%, bei den Jungen von 18 bis 24 haben die angeguckt. Und zweitstärkste Kraft sind die Linken mit 19%.
Das hatten also wir auch
drei
schon.
Prozentpunkte stärker. Ich würde jetzt mal bei diesen ZDF-Zahlen bleiben. Also der 18- bis 24-Jährigen, stärkste Kraft AfD, 21% der Jungen. Zweite Kraft die Linke mit 19%. Dritte Kraft dann die SPD mit 18%. Mhm. Das heißt, 40% der Wählerinnen und Wähler bis 24 Jahre haben am linken Rand und oder am rechten Rand gewählt. Oh, du, es kann sogar sein, dass die Wahlalter 16 hatten. Dann wäre 16 bis 24.
Genau.
Das weiß ich jetzt. Kann
genau.
sein, ne?
Ist genau,
sogar.
Da gibt es auch wieder, ja, ist so 16, ja. Da gibt es auch wieder drei Dinge. Erstens mal, die Jugend war schon immer radikal. Also diese Zahlen überraschen nicht, die haben immer Ausschläge gegen Linksextrem und Rechtsextrem. Zweitens ist es klar, dass die Polarisierung, und die sind meistens noch in der Ausbildung, die haben auch noch keinen Beruf, keine Kinder, oder? Also es ist ja auch nicht so eine riesige Gruppe. Also
in der Schule oder im Studium.
Genau, die sind im Schule und in dem Studium. Also da kannst du irgendwas, dann kannst du auch den Nikolaus wählen oder das Einhorn, oder wenn du in der Woken-Tumblr-Bubble bist. Oder? Also ich würde das nicht überbewerten, vor allem, weil diese Zahlen, man weiß nicht, sind es wirklich die gewählt haben, die Wähler und Wählerinnen, und weil diese Zahlen wirklich eben von der Basis und wie viele Menschen das betrifft, in Frage zu stellen sind. Ganz klar ist, dass die Jugend immer radikal war. Und das macht es nicht lustig, aber das ist ja klar, das ist die TikTok-Jugend.
Meinst
natürlich
du, das verwechselt sich?
Natürlich, wie bitte?
Meinst du, das
ja,
verwechselt
ja.
sich?
Also eben, wenn sie Geld verdienen müssen, also wenn sie natürlich bei NGOs arbeiten können, wird sich das nicht verwachsen, oder? Auch sei das jetzt auch rechts oder links, oder? Aber es verwächst sich in dem Moment, wo du deine eigenen, wo du nicht erben kannst, wo du eine Familie gründen willst. Vielleicht wollen deshalb auch niemand für Familie mehr gründen. Ja, normalerweise verwächst sich das. Ich würde die Radikalität der Jugend, da bin ich wirklich altersweise geworden, nicht so krass nehmen.
Was ich interessant fand, Ergebnis der Grünen bei den Jungen hat sich halbiert. Von 21% beim letzten Mal 2021 auf 10%. Das fand ich auch interessant. Wie würdest du das denn erklären?
Ja, weil Klima nicht mehr, wie gesagt, diese Altersgruppe ist ein Medienbubble.
Du meinst so trendabhängig?
TikTok. Genau, die sind total trendabhängig. Manchmal kaufen sie kurze Röcke, jetzt kaufen sie wieder baggy Jeans. Also das sind wirklich, Blätter im Wind. Also die fressen dir jeden Trend. Deshalb bin ich ja so wütend, wenn die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Funkbeiträgen, Entschuldigung, ich muss schnell husten, mit ihren Funkbeiträgen und überhaupt auch einfach auf TikTok, wenn sie so radikale Formate präsentieren, wenn sie entlang SRF, ZDF, ARD das Jugendpublikum genau in dem verstärken, oder? Also was passiert in all den Medien? überall wird gekürzt, an der Kultur beispielsweise gekürzt oder an der Bildung gekürzt. Also weißt du, so Bildungsformate, das gibt es nicht mehr groß. Und dann werden die, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen, geben sie das noch verbliebene Geld diesen Digitalsoldaten und Soldatinnen weiter. Und die haben einfach keine Grundausbildung, die haben keine saubere journalistische Ausbildung. Die Alten kontrollieren sie nicht, wie sie mit den Codes umgehen. Und so tragen sie dann via TikTok, das sind vor allem eben TikTok, das ist die TikTok-Generation. Und das ist ein chinesisches Hetzmedium zwecks Polarisierung unserer westlichen Gesellschaft. Und da muss ich sagen, bravo, bravo, gut gemacht. Darüber sollte man vielleicht reden, statt irgendwie wieder Gesetze einführen, die mir meine Meinungsfreiheit nehmen, der verantwortungsvollen Person. Also von dem her, ich fand den Bundestrend sehr, bei den letzten Bundestagswahlen sehr, sehr bedenklich. Der sah genau so aus. Und ich finde einfach, es ist höchste Zeit, TikTok zu verbieten, beispielsweise. Also nicht zu verbieten, sondern so wie die amerikanische Lösung in eine europäische Eigenschaft zu überführen. Das wäre grandios, oder?
Das kriegen die Europäer aber nicht hin.
Aber da müssen wir einfach, wir Erwachsene, we need more adults at the table. Wir brauchen mehr Erwachsene in diesem Diskurs. Deshalb gebt den jungen Radikalen nicht so viel Geld in die Hand, weil sie es nur für Bullshit ausgeben. Sorry, also sage ich als Mutter, sage ich als Staatsbürgerin, sage ich als ehemalige Radikale. Also von dem her würde ich das nicht so, also ich finde schon, die TikTok-Generation, die ist gefährlich. Wie ich eben schon gesagt habe, also die beste Generation der Jungen habe ich in Israel kennengelernt. Und weshalb? Weil wenn Sie das gehört hätten, diese Gespräche in Israel von meiner Generation gegenüber den Jungen, wenn da mal ein Krieg ist oder in Israel, die bringen nichts zustande. Das ist ja furchtbar, oder? Und siehe da, das ist die stärkste Generation, die sind sogar viel besser als ihre Eltern oder ihre großen Brüder, wie sie diesen Krieg stemmen und das Wirtschaftsleben aufrechterhalten. Und das finde ich ganz spannend. Und das siehst du auch im Iran, die iranische Jugend, wenn die frei wird. Oder?
Hast du einen Eindruck gewinnen können in bei deinen Reisen in Israel oder bei deinem Austausch mit Israelis vor Ort, ob das Medienverhalten bei den sozialen Medien, bei den Jungen anders ist?
Sie haben nicht so viel Zeit.
Ja,
also,
gut,
sorry, das? Also sie arbeiten, alle arbeiten und gehen in die, genau, und leisten Militärdienst. Also sorry, da kannst du nicht stundenlang als Generalsekretär einer sterbenden Partei irgendwelche Narrative konstruieren. Verstehe.
Ich kann auch, weißt du, schon als dieses sorry, Wort aufkam mit Narrative, hat es mich ja schon gelangweilt. Und das ist ja schon viele Jahre her, ne? Dass sich das immer noch hält. Und ich denke mal so, nein, du kannst, wer redet denn so?
Die Fiktionen, also Menschen sind radikal sozial und sind die rennen jedem Märchen hinterher. Das ist wirklich tragisch. Außer die Realität schlägt zurück. Aber die gibt es ja laut Selbstbestimmungsgesetzlern nicht.
Gar nicht mehr. Weißt du, was ich mir wünschen würde, auch für die SPD? Mehr Realität, auch auf Bundesebene. Ne? Mehr Realität, das heißt auch eine neue Parteispitze, die realitätsnah ist. Ich würde mir wünschen, tatsächlich, dass jemand oder am liebsten zwei, damit es eine Wahl gibt. Ne? Also auch in Parteien sind Wahlen wichtig. Zwei, die sich bereit erklären würden, gegeneinander oder mit unterschiedlichen Ansätzen oder Persönlichkeiten zur Wahl anzutreten und aus der kommunalen Praxisarbeit kommen. Aber es tut sich natürlich niemand an. Ne?
Genau,
oder ich könnte mir sogar oben. Alexander Schweizer vorstellen, ne? Der jetzt
ja, der war wahnsinnig sympathisch, ja. Also es war so ein quasi auch sehr menschlich anständig und sehr nah an den Wählern und Wählerinnen. Also weißt du, ausgerechnet er oder muss für diese Klingbeils unserer Zeit geopfert werden. Also
wobei, weißt du, tragisch. Lars Klingbeil hat ja einen Vorteil und das geht manchmal ein bisschen vergessen. Das ist einer der ganz, ganz wenigen, die im Bundestag sitzen als gewählte Abgeordnete. Ist er ja auch noch neben Finanzminister, Vizekanzler
und Parteichef, ja.
Rüsebümpf, ne? der seinen Wahlkreis gewonnen hat. Mhm. Und die SPD hat, hat kaum viele, Leute, ja, die, genau, die wirklich Wahlkreise, ja, gewonnen haben und sich ihrer Wählerschaft auch gegenüber rechtfertigen müssen oder da im Austausch stehen.
Ja, die meisten sehr guter Punkt. Aber ich wäre also wirklich für eine Personalie, die ich unbedingt ersetzen möchte, und das ist Steinmeier. Wie heißt der Steinmeier, der Bundespräsident?
Ja, Frank Walter.
Mhm. Frank Walter, das ist eine absolute Katastrophe. Also der ist so falsch in der globalen Strategie. Der hat immer die falschen Freunde. Zuerst der Putin und jetzt auch noch die iranischen Mullahs. Ich lasse es einfach so mal stehen. Sie können das gerne überall nachlesen, was er sich wieder geleistet hat. Sorry, Steinmeier muss weg. Wieso ist er übrigens noch?
Ja,
es gibt ja auch eine neue, ist es immer 2 Jahre später nach den Wahlen oder anderthalb. Es gibt ja eine neue Regierung, da soll es doch auch einen neuen Präsidenten geben.
Aber ja, da soll ja eben unabhängig sein, ne, von der Regierung. Drum ist das nicht gleichzeitig. Aber das steht ja an und es ist ja irgendwie, wird dann vorgeschlagen von den Parteien und man sucht schon irgendwie nach Gemeinsamkeiten.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Folge, aber ich möchte gern schnell ein paar Punkte reinbringen, die möchte ich unbedingt.
Gerne.
Habe ich mich vorbereitet,
oh mein
warum
Gott.
Donald Trumps Krieg gegen den Iran auch mit dieser neuen 5-Tage-Pause genial ist und weshalb die westlichen Medien dabei komplett daneben liegen.
Erstens. Und da bin ich wirklich interessiert, weil,
Ich erzähle.
Ja.
Also. Natürlich wünschen wir uns, wenn ein Krieg gegen das islamofaschistische Regime im Iran geführt wird, dass das von den, Anführungszeichen, guten Kräften geführt wird. Oder also nicht so unbeherrschten, chaotischen Trumps, oder? Mhm. Aber der Krieg war deshalb genial, weil er hat Maximum Pressure, also maximalen Druck 2.0 ganz schnell gemacht. Und zwar schneller als jede Diplomatie von der Obama- und Biden-Ära. Es wird aufgeräumt im Nahen Osten und Fernen Osten. Irans Stellvertreternetzwerk, Hezbollah, Houthis, Hamas und auch teils Al Jazeera beispielsweise, ist schwer verletzt, fast kollabiert, ohne dass ein schrecklicher Irakkrieg geführt werden musste mit ganz vielen amerikanischen Soldaten und Soldatinnen, die gestorben sind und ermordet wurden von den islamistischen Terroristen. Die gleichzeitigen israelischen und amerikanischen Schläge haben diese Proxy-Arme Irans abgeschnitten. Und ohne iranische Raketen, Drohnen und Geld fließen diese Terrorgruppen plötzlich, fliegen die irgendwo ins Leere, und das gibt wahnsinnig viel Kraft und Power. Der Libanon hat den iranischen Botschafter, hat die iranischen Revolutionsgarden ausgewiesen. Sehr verehrte Damen und Herren, der Libanon, kein einziges europäisches Land hat das bisher getan. Ehrlich, wann kommt denn
Deutschland? Ich habe darüber auch überhaupt nichts gehört.
Genau, wir hören nichts in den Medien. Bitte hört mir deshalb zu. Der Nukleartraum der Mullahs ist vorerst geplatzt. Und das ist wichtig, wenn du eine Sekte hast, eine Todeskultsekte wie den Islamofaschismus im Iran. Es ist genial. Die 5-Tage-Pause ist jetzt den perfekte Moment, um Iran zu zwingen, das restliche Programm auch aufzugeben. Es ist auch eine gute Möglichkeit, dass das iranische Volk sich vielleicht erhebt. Mal gucken, was da passiert. Es ist genial, weil eine der größten existenziellen Bedrohungen für uns alle, wie übrigens auch Kamala Harris gesagt hat in ihrem Wahlkampf, dass die geschwächt wurde. Die Pause übrigens, was du im Westen nie hörst in unseren Medien, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von überlegener Machtposition. Die Straße von Hormuz ist jetzt auch frei und die wirtschaftliche Wirkung ist bereits spürbar.
Wie
ich mache eine Klammerbemerkung. Ein bisschen ein Geschmäckle hat das Ganze, weil natürlich Insider-Trade-Handel befürchtet wird. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich gehe jetzt nur auf die geopolitische Strategie ein. Langfristig ist mit diesem Krieg der Iran kommt entweder ein Regime-Change oder ein Regime-Change-Light oder ein zahmerer Junior-Partner. Alles ist besser als das alte Regime.
Aber sag mal, ich habe davon wirklich heute nichts gehört. Die Straße von Hormuz ist wieder frei?
Ja, ist jetzt eher wegen der Pause.
Ach so. Ah, ja,
natürlich,
okay.
Natürlich, das ist ja die Pause und das war das eigentliche strategische Ziel. Iran hat ja die Weltwirtschaft damit erpresst, oder? Und der Trump hat mit der Drohung Obliterate Power Plants, also alle Energieplants, also die ganze Infrastruktur auszubomben, den Hebel angesetzt, den die Mullahs am meisten fürchten, die Energieinfrastruktur am Boden. Und unsere westlichen Medien schreiben, nein, das macht denen nichts aus. Es ist wirklich, die sind einfach so
mal. Ich dachte tatsächlich, es gibt das Ultimatum von ihm, dass das verbunden ist mit einer Pause der Bedrohung durch den Iran, was die Schiffe anbelangt, durch Drohnen und
Minen. Nein, das kommt jetzt wieder durch. Und da ist natürlich die Volksrepublik China auch beteiligt und auch daran interessiert, oder? Also, so wie unsere Medien und Zeitungen berichten, könnte man wirklich meinen, sie seien das Sprachrohr von Iran. Und zwar von links bis rechts, auch die FAZ und von ZDF und ARD ganz zu schweigen und Spiegel. Ich finde einfach, ehrlich, informiert euch, es macht mich wahnsinnig. Es ist mit ein, zwei Klicks wirklich die ganze Strategie liegt da, kann diskutiert werden und es zeigt sich, was funktioniert.
Wie ist denn die Diskussion in Amerika eigentlich? Du bist ja, hast du ja auch deine Informationen, weil du da sehr, sehr breit international liest und hörst und machst und tust.
Ja, und einfach meine geostrategischen Historikerinnen und Historiker oder also, und die triffst du nicht auf Ex oder so, sondern da hast du auch eine Bibliothek dazu. Das Problem in den USA ist genau dasselbe Problem wie im Westen. Du hast 4, 5 Podcaster, die eigentlich auch die Mullahs indirekt verteidigen, indem sie eben jedes Klischee, das wir kennen, das ich jetzt nicht wiederholen werde, immer wieder bringen. Es gibt keinen Plan, das bringt es nicht. Es ist noch nie ein Regime geändert worden durch Bombardierung.
Nazis.
Es ist genau, oder es ist ein israelischer Krieg, oder das sind die bösen Juden. Also das gibt es alles auch. Aber die wirklich relevanten Kräfte, eben die Realität, die ist natürlich ganz anders. Da ist eine Riesenunterstützung für Trumps Art und Weise, Krieg zu führen, weil er eben keine Bodentruppen bringen. Und dann das Westliche, das Wesentliche, was ich jetzt zusammenfasse, ist, unsere westlichen Medien schießen nie gegen die Mullahs, sondern ausschließlich gegen Trump. Und das ist das eigentliche Skandalframing gegen unsere existierenden Demokratien. Was versprechen sich eigentlich all diese Unkenrufer? Nochmals, wir leben im Paradies. Seid ihr eigentlich alle daran interessiert, dass wir das zerstören, indem wir so tun, als wäre der Iran-Krieg ein Failure, wenn du das schlimmste Regime, also es gibt noch ein paar, aber also ich finde, das ist schon ganz weit oben, beseitigen oder zu einem Islamic State Light machen kannst, wenn in 5 Jahren. Das wird in 5 Jahren nicht mehr existieren. Trust me, I am right. So wie die Isabel Rohner die wichtigsten Wahlen voraussehen kann.
Wir hoffen, dass du right bist, ja.
Ja, nee, es ist kein unnecessary war. Es ist der effektivste Weg, die Zerstörung des Westens zu verhindern.
Die Realität hat ja etwas für sich. Der Realität sind Ideologien egal. Ne? Am Ende setzt sich Realität
durch.
Doch,
also ich hoffe es doch. Also, jetzt bin ich mir gar. Also, das Sowjetsystem hat sich viel zu lange gehalten, oder? Und auch das islamofaschistische System in Iran, also diese Jahrzehnte. Von kommunistischen und islamistischen Ländern, Das ist schon. Ja. Also diese
und wie
Tradition.
Viele Menschen sind draufgegangen? Ne?
Genau.
Viele,
also das,
wie viele ja. Leben konnten
Nein,
nicht gelebt werden? Wie viele Potenziale nicht genutzt? Wie viele Träume? Ne?
Genau. Jetzt geht es aber darum, also was ich einfach mit meinen Thesen zeige, es geht wirklich darum, dass diese Schicht, die du erwähnt hast, von 18 bis 24-Jährigen, die entweder die Rechtsextremen wählen oder die Linksextremen, diese Schicht, die müssen wir in den Griff kriegen, weil sonst könnte es, obwohl ich ein bisschen flapsig gemeint habe, ach, die wachsen das noch raus, aber die werden ja früher oder später auch mal an die Macht kommen. Mir machen aber auch schon die Millennials Sorgen, die 40-Jährigen, die da sehr, sehr an den Universitäten und den Medien eben schon volle Power, die ganze postkoloniale den postkolonialen Dreck inhaliert haben. Wieso sage ich das so brutal? Ich lese gerade ein Buch über die 1400-jährige Geschichte der Sklavenhalterei durch den Islam.
Hm.
Und über das wird überhaupt nicht geredet. Und es gibt heutzutage noch Sklaven, also ganz offiziell, obwohl die Sklaverei verboten ist. Das haben wir ja auch erreicht. Das ist ein riesen Zivilisationsfortschritt. Über Jahrtausende haben Menschen versklavt. Wir haben es tatsächlich erreicht, die westliche Zivilisation, dass die Sklaverei ein Skandal ist, dass die überall abgeschafft wird, offiziell. Es gibt aber noch zwei Staaten, Mali und Mauretanien, da ist die Sklaverei eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Übrigens, im Arabischen werden die Schwarzen immer noch in dem sprachlichen Umgang als Sklaven angesprochen.
Ja gut, und ich meine, die Rechtlosigkeit der Frauen beispielsweise in Afghanistan ist nichts anderes als Sklaverei. Ne? Pflichten
genau.
Ohne Rechte hat nur der Sklave.
Genau.
Und sagte Hedwig Dohm.
Ah, sehr schön, Pflichten. Und was ich nicht begreife, ist, dass unsere Medien, meine Freunde, Freundinnen, überall mir da so irgendwelche Klischees und formelhaften entgegenbringen, ohne an Afghanistan zu denken, ohne an diese großen Zusammenhänge zwischen den Zivilisationen, dem westlichen Fortschritt und der großen islamofaschistischen Gefahr, die sich neu in einer Koalition von Links- und Islamofaschismus zeigt und die nennt sich in Frankreich Islamo-Gauchisme, also die Linken, oder? Also, und dass das einfach nicht diskutiert wird, sondern die ganz klassische Anti-Trump-Linie, und das sagt die Frau, die Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, geschrieben hat, diese Anti-Trump-Linie als Narrativ und als Fiktion ständig bedienen, statt wirklich geopolitisch hinzuschauen, wo wir stehen am 24. März 2026.
Kann ich gut dir folgen? Ne? Das war jetzt kein deutscher Satz. Also ich kann das unterschreiben, was du analysierst, und ich kann auch unterschreiben, dass es einen eklatanten Unterschied in der Wertigkeit zwischen Demokratien und Unrechtsstaaten gibt. Ne?
Ah, ja.
Und absolut. Danke. Und nichtsdestotrotz, ich versuche den Bogen zu machen zu unserem Disput am Anfang.
Der, glaube ich, das letzte Wort haben, will ich gar
absolut.
Nicht.
Absolut. Nein, ich glaube nur, dass das etwas dazu. Weißt du. Du hast recht, und ich bin dir sehr dankbar, dass du das immer wieder ansprichst und in deiner Klarheit auch analysierst. Und diese Analyse, dieser Blick macht dich aus, zeichnet dich auch aus, erfüllt dich aber momentan auch aus in der Beurteilung sämtlicher Gemengelagen. Und deswegen, glaube ich, hast du auch durchaus nachvollziehbar, ne? Schwierigkeiten mit solchen Pauschalsätzen, wie ich sie am Anfang genannt habe, ne? Weil du diesen Konnex hast mit, es gibt aber schon noch mal Unterschiede. Ne?
Und die
gibt es auch. Und dennoch, es ist eben beides, beides ist richtig.
Weißt wie du, Isabel auch wenn Rom wir, sage, gesagt hat, wie hast du jetzt gesagt, es gibt gleichzeitige Wahrheiten und Wirklichkeiten.
Nein, manchmal, ja. manchmal kann beides wahr sein. Ne?
Genau, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen, sonst müssen wir noch
weiter diskutieren. Und erheben ja? unser imaginäres Glas, was noch nicht da ist, aber genau. Es ist Abend.
Es ist zwar, Abend.
Was ist auf denn eigentlich für ein Wochentag heute, Dienstagabend?
Ja, habe ich auch schon was vergessen.
Mal abends uns zusammengesetzt, was mich besonders gefordert hat.
Ja, mich auch. mich auch.
Ich denke, aber du kannst das immer so aus dem Ärmel schütteln.
Ah, nein.
Daher, ich fand es übrigens interessant, dass du Traumschiff siehst. Das ist noch eine Erkenntnis dieser Folge. Was ist das?
Das gäbe auch eine ganz wunderbare Geschichte. Und das ist, das muss ich noch schnell sagen, in Memoriam meiner geliebten, heißgeliebten, verstorbenen Mama. Und in dem, Mama, also in dem Sinne, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Yes.
Auf alle.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.